Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Falk Richters neues Stück In My Room nimmt sich die Krise der Männlichkeit vor. Wir berichten von der Premiere am Berliner Gorki-Theater. Zu den Kinofilmen der Woche gehören Sam Mendes' Produktion 1917 und Elias Suleimans Vom Gießen des Zitronenbaums. Und Neues aus dem Bauer Verlag. Das Unternehmen will nun doch seine Nazi-Vergangenheit aufarbeiten. Als Projektentwicklung begreift der Theaterautor und Regisseur Falk Richter sein neues Stück In My Room. Ausgangspunkt ist die in der Krise steckende Männlichkeit. Und daran knüpft sich die Frage, ob die sogenannte toxische Männlichkeit verantwortlich für die Krise der Welt ist, für den Rechtspopulismus ebenso wie für die Klimakatastrophe. Falk Richter setzt jedenfalls bei seiner eigenen Geschichte an, bei der Beziehung zu seinem 1926 geborenen Vater, der mit 18 in den Krieg ziehen musste und mit 59 in Rente ging.
John Wayne war sein Held und Johnny Cash. Mein Vater rauchte Marlboro, 2 bis 3 Schachteln am Tag. Am liebsten aß er Steak. Er war 1,83 groß und wog meist über 100 Kilo. Einmal im Jahr ging er dann auf Kur, um sich 10 Kilo wegzuhungern. Die kamen dann nach wenigen Wochen wieder. Mein Vater hat sich einmal vor meinen Augen um einen Parkplatz geprügelt. Mit einem anderen Mann. Beide trugen Anzug. Ich war 8 Jahre alt und saß hinten im Auto. Vorne saß meine Mutter wie eingefroren. Mein Vater hat mich gegen die Wand meines Zimmers geschlagen und auf mich eingeschlagen, als er mitbekam, dass ich einen Freund hatte. Oder einen Liebhaber.
Nach solch einem Vorfall liegt es auf der Hand zu fragen, was Männlichkeit für den eigenen Vater bedeutete und wer dieser Mann überhaupt war. Wir haben heute einen mittelalten Mann ins Berliner Gorki-Theater geschickt. Die Vorstellung ist vorbei und Tobi Müller inzwischen bei uns eingetroffen. Tobi Müller, 5 Männer agieren auf der Bühne gut 2 Stunden lang. Fühlen Sie sich danach vergiftet von geballter toxischer Männlichkeit oder im Gegenteil gereinigt?
Ja, erstmal vielen Dank für das Mittelalter. Das ist sehr nett, Sigrid. Man könnte das auch ein bisschen höher setzen mittlerweile. Nee, ich bin überhaupt gar nicht vergiftet. Ich bin eher gut unterhalten, auch schon fast ein bisschen weichgespült. Eher gerührt als geschüttelt eigentlich, weil es ist ein Abend, der dann letztlich gar nicht so sehr von der Struktur und von der Aktualität von sogenannter toxischer Männlichkeit handelt, sondern es ist ein Abend der Väter. Oder über die Väter, was wir jetzt auch gerade gehört haben von Falk Richter. Am Anfang ist eigentlich der einzige Moment, wo die Schauspieler jemand anderes spielen oder so tun, als würden sie jemand anders spielen, nämlich Falk Richter, der über seinen Vater erzählt. Und sonst erzählen die 5 Schauspieler von ihren Vätern. Jonas Dassler, Emre Aksinsoğlu, Tana Şahin, Türk Knut Berker und Benny Klaasens. Und das sieht man auch schon der Bühne an von Wolfgang Menardi. Da sieht man so einen idealtypischen Mann, so wie in schwarzen Epoxidharz gegossen auf einem Pedestal. Und auch die ja dann doch wahrscheinlich heterosexuelle Kleinfamilie, da so rumgeistert. Es gibt so weiße Vorhänge aus Plastik. Es ist eine Art Krypta der Erinnerung dieser Familien. Und diese 5 Männer erzählen davon. Das ist immer wieder sehr rührend, sehr gefühlig auch tatsächlich, wie das da passiert. Und eigentlich gar nicht so sehr toxisch, wie ich gedacht hätte.
Findet denn der Abend weg von den Erinnerungen und dem sehr persönlichen Erleben dieser 5 Protagonisten, der Männer auf der Bühne, in etwas Allgemeines?
Ja, es gibt so 2, 3 auch so markierte, esoterische Erinnerungsszenen, wo die Aktualität versucht wird. Das ist eher ein bisschen schlicht, finde ich, von der Anlage her, wie dann auf Rechtspopulismus geschlossen wird. Das geht sehr schnell und geht auch sehr schnell wieder vorbei. Es ist tatsächlich eher ein Abend, wie gesagt, wo die Männer eben über ihre Väter erzählen, über dann doch auch die Klassiker des Mannseins, also das nicht über die Gefühle sprechen, nicht über die Bisexualität sprechen, über die eigene und so weiter in Deutschland nicht ankommen. Es gibt 2 Schauspieler mit Migrationshintergrund, Emre Aksinsoğlu und Tana Şahin Türk. Das sind dann doch sehr andere Geschichten, wie man merkt. Das sind auch ein bisschen weniger gefühlig tatsächlich. Die arbeiten sich ein bisschen weniger ab an ihren Väter, weil sie wahrscheinlich auch einen anderen Druck hatten, etwas zu werden. Sind ja auch alle was geworden. Hier auf dem Gorki sind hervorragende Spieler in diesem Ensemble. Was mir dann manchmal ein bisschen zu knapp kam, war fast die Frage nach dem Erbe. Ne? Also was heißt das eigentlich für einen selbst? Inwiefern Insofern ist man selbst verstrickt, als heutiger auch schwuler Mann oder heterosexueller Mann oder wie auch immer fluider Mann, man das auch fassen möchte, in diese Strukturen. Wie gibt man die weiter? Da gibt es so ein paar Szenen, wo das sehr humoristisch, und das ist der Abend tatsächlich auch immer wieder, gelöst wird, wenn Knut Berger und Jonas Dassler ein homosexuelles Paar spielen, das keinen Sex mehr hat. Und das ist dann so eine ganz klassische heterosexuelle Szene. Und darüber reflektieren sie auch sehr lustig. Was ist das jetzt eigentlich? Wie sind wir da gelandet mit unseren Kämpfen für Homosexualität? Jetzt sind wir ein altes Hetenpaar, das nur kuschelt. Das ist quasi das Ende irgendwie all dessen, was wir uns mal geträumt haben und so. Da geht es so ein bisschen ans Eingemachte der heutigen Figuren auch. Aber das geht dann doch auch wieder einigermaßen schnell vorbei.
Reflexionen sind das eine, aber bewertet er, also Falk Richter, in seinem Projekt dann auch die Aussagen der Männer über Herkunft, über sozialen Status, über sexuelle Orientierung und das Gewusel?
Na, ich würde sagen, er differenziert schon nach Herkunft einfach. Ich glaube, bewerten gar nicht mal so sehr. Das tun dann die einzelnen Performer, die zum Teil... Entweder sie spielen sehr gut, das weiß man nie so genau im Gorki, dass sie den Tränen nah sind, ein-, zweimal, wenn sie über die Väter sprechen. Das ist ja auch nie vorbei. Es gibt auch einen sehr schönen Text von Didier Eribon auf dem Programmzettel, wo er das beschreibt. Der schwule Soziologe aus Frankreich, wo er sagt, es ist für Homosexuelle fast noch schwieriger, sich zu lösen von diesen familiären Strukturen, weil man sich ja irgendwann lösen muss, weil man nicht akzeptiert wird. Und trotzdem sind die immer noch da, die sind nie zu Ende. Stimmt natürlich auch für Heterosexuelle, ist nochmal aber wahrscheinlich tatsächlich ein anderer Fall für homosexuelle Männer. Er differenziert tatsächlich auch sozial. In der ersten halben Stunde hat man das Gefühl, ist das jetzt eine Vorstadtgeschichte eines relativ gut gestellten jungen Mannes, der dann Kunst studieren darf und erfolgreicher Regisseur wird wie Falk Richter. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so interessant. Aber die Spiele bringen ihm dann eben doch schon auch das Material, das da aufzudröseln. Wie das dann in der Zukunft aussieht, das ist eine andere Frage. Das ist am Schluss, wird das ein bisschen entspannt mit sehr schönen Songs, muss man auch sagen. Wir haben zwei Geheimwaffen musikalisch an diesem Abend. Das ist Jonas Dassler selber, der hervorragend singt und musiziert, und Benny Claessens, der belgische queere Performer, der einfach eine wunderbare Diva ist und den Abend auch beschließt mit Born to Die von Lana Del Rey. Ne? Also wo quasi die Romantik auch im Offenen nochmal gesucht wird und in der Loslösung von irgendwie Körperprimaten oder was man da alles zu erfüllen hat, gerade als schwuler Mann. Das ist dann so eine Art Entspannung, die am Schluss da tatsächlich eintritt. Aber wie es weitergeht für Sie oder für mich als Mann. Also Lebenshilfe bietet der Abend nicht, wenn man mal so möchte.
In My Room hatte heute Premiere im Gorki Theater Berlin. Tobi Müller hat sich Falk Richters Projekt angeschaut. Besten Dank. Für 10 Oscars ist der Film 1917 nominiert worden. 2 Golden Globes hat er schon bekommen. An Sam Mendes Kinoproduktion über den Wahnsinn des Stellungskrieges kommt man in dieser Woche auf keinen Fall vorbei. Der Kritiker Jörg Taschmann ist bei uns. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Kriegsfilme sind zwar aus der Geschichte des Kinos nicht wegzudenken, aber in den letzten Jahren hat es keiner mehr zum Publikumsrenner gebracht. Es kann ja jetzt schon als ausgemacht gelten, dass 1917 bei der Oscarverleihung triumphieren wird. Aber was macht den Film zu einem wirklich außergewöhnlichen Werk über den Krieg?
Sie haben gerade in Ihrer Anmoderation nochmal gesagt, Stellungskrieg, dafür ist natürlich der Erste Weltkrieg berüchtigt geworden. Das Interessante an diesem Film hier ist, dass er in seiner ersten Einstellung eigentlich mit zwei Jungs anfängt, die an einem Baum gelehnt da liegen, und dann fährt die Kamera zurück und plötzlich merkt man, wo sie sind. Sie sind nämlich in der Nähe von Schützengräben. Es findet aber zurzeit eben kein Gefecht mit den Deutschen, mit dem Feind statt, weil wir sehen das ja alles aus der britischen Perspektive. Zwei junge Corporals, Blake und Schofield, und sie werden plötzlich zum General gerufen, der von Colin Firth gespielt wird, der dann auch wirklich nur diese einminütige Rolle im Film hat und den beiden Jungs Folgendes als Befehl mitgibt.
Colonel Mackenzie kennt nicht diese Luftaufnahmen der neuen feindlichen Linie. Über eine Breite von 5 Kilometern, Feldbefestigungen und eine Artillerie, wie wir sie noch nie gesehen haben. Das Zweite hat vor, morgen kurz nach Tagesanbruch anzugreifen. Sie haben keine Ahnung, was sie erwartet. Und wir können sie nicht warnen. Als Abschiedsgeschenk hat der Feind all unsere Telefonleitungen gekappt. Ihr Befehl lautet, gehen Sie zum Zweiten, im Wald von Croisy, 1,5 Kilometer südöstlich von Ecoust. Übergeben Sie dies Colonel Mackenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker.
Und nun sind also diese beiden jungen Männer, sollen durch dieses von den Deutschen angeblich verlassene Niemandsland gehen und müssen noch eine komplett zerstörte französische Ortschaft durchqueren, um dann eben diese andere britische Armee zu warnen, eben keinen Angriff auf die Deutschen auszuüben. Und das Spannende an diesem Film ist eben, dass er sich vollkommen in die Haut dieser beiden Jungs hineinversetzt. Wir sind als Zuschauer immer mit ihnen irgendwo auf gleicher Höhe. Und lange passiert eben gar nichts. Aber wir spüren natürlich immer, dass das ein trügerischer Frieden ist, dass es ein trügerisches Niemandsland ist. Und die Kunst von Sam Mendes besteht eben darin, dass natürlich ab und zu was passiert, aber eben nicht die ganze Zeit. Und dadurch ist man permanent gespannt. Es ist aber kein klassischer Kriegsfilm, in dem es die ganze Zeit immer nur donnert und scheppert.
Das Feuilleton hat vorab Kritiken gebracht und wirklich bejubelt, wurde vor allem die Kameratechnik. Angeblich wurde der Film in nur einer einzigen Einstellung gedreht. Stimmt das? Und geht das überhaupt bei einer 100 Millionen teuren Produktion?
Das ist so ein bisschen diese Werbung, die für den Film gemacht wird. Das wird von einigen Filmkritikern vollkommen unkritisch übernommen. Der Film in einer einzigen Einstellung. Dabei müsste eigentlich jeder wissen, dass das technisch fast unmöglich ist. Erst recht nicht bei so einem Aufwand. Und wenn man dann im Abspann liest, der Film ist in England gedreht worden und in Schottland gedreht worden, spätestens dann müsste einem auffallen, dass es nicht gehen kann. Was aber Sam Mendes gewollt hat, und das ist ihm gelungen, er wollte praktisch einen Film machen, in dem man die Schnitte nicht spürt, der so wirkt, als sei er wie aus einem Guss, als sei er wirklich wie aus einer Einstellung. In Wirklichkeit haben sie mehrere Einstellungen gedreht, aber sehr viele Einstellungen sind wirklich 11, 12 Minuten lang. Das ist bravourös, wie sie das geschafft haben. Sie haben auch monatelang geprobt. Da ist eine Choreografie dahinter, auch mit den beiden Hauptdarstellern. Aber das führt letztendlich eben dazu, dass man als Zuschauer wirklich mittendrin ist, wie ich das schon gesagt habe. Und das ist die Stärke des Films. Jetzt nicht diese technische Bravourleistung, sondern was er damit ausdrücken will.
Ich hatte Jörg Taschmann ja eingangs erwähnt, dass 1917 für 10 Oscars nominiert wurde. Ist der Film wirklich der ganz, ganz große Favorit?
Ich denke ja, weil der einzige Konkurrent Joker ist zwar auch ein sehr gelungenes Werk, aber sehr düster, sehr nihilistisch. Da bleibt wenig übrig an Hoffnung. Und obwohl sich es hier um einen Kriegsfilm handelt und obwohl auch hier sehr viel Leid und Schrecken erfahrbar gemacht werden, ist es dann doch ein sehr humanistischer Film. Das hat mich dann letzten Endes auch so an diesem Film beeindruckt, weil diese beiden jungen Männer völlig auf sich allein gestellt sind, in eine streckenweise gespenstisch-surreale Landschaft entlassen werden. Aber Sam Mendes gelingt es eben, die Stimmung zu wechseln. Es gibt ruhige Momente, es wird dann zum Beispiel mal ein Lied gesungen, das ist sehr bewegend, das ist sehr berührend. Und gerade weil es so einen Wechsel zwischen ruhigen Momenten und Schrecken gibt, aber eigentlich niemals der große Krieg in all seinem Bombast gezeigt wird, wie wir das aus anderen Kriegsfilmen kennen, das macht 1917 oder 1917 zu einem ganz besonderen Film. Und deswegen ist er einmalig, glaube ich, in diesem Kinojahr und wird meiner Meinung nach triumphieren bei den Oscars.
Wir wollen jetzt noch auf eine andere Neuheit gucken. Elias Suleiman hat zwar einen israelischen Pass, aber er kommt aus einer palästinensischen Familie und das politische Anliegen der Palästinenser ist auch seine Sache. Sein Film vom Gießen des Zitronenbaums, den hat er vor allem in Paris und New York gedreht. Wovon erzählt er und wie macht er das?
Nun ist Elias Suleiman kein Regisseur, der eine klassische Geschichte erzählt, die irgendwie von A bis Z funktioniert. Er selbst ist immer sein eigener Hauptdarsteller. Er ist sowas wie ein trauriger Clown oder ein Clown, der kaum Gefühlsregungen zeigt. Er hat bisher in seinen Filmen nie geredet. In diesem Film sagt er zwei Sätze. Das ist das allererste Mal, dass diese Kunstfigur, die er immer selber spielt, auch etwas sagt. Um was es ihm diesmal geht, ist, dass er den Konflikt, den die Palästinenser mit sich tragen, eben, dass es ein Land ist, was keinen eigenen Staat hat, dass es ein Land ist, was, wie er sagt, von Israel eben besetzt ist. Und er versucht, diesen Konflikt, diese Vignetten eben auch außerhalb Palästinas und Israels zu tragen und landet dabei in Paris und in New York. Und das ist nicht zufällig. In beiden Städten hat er sehr, sehr lange gelebt. In New York über 10 Jahre, in Paris lebt er seit einigen Jahren. Und er versucht, surreale Momente, komische Momente zu finden. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo in Paris Polizisten auf so einen Segway-Roller wie bei einem Ballett durch die Gegend fahren. Und damit will er uns natürlich auch zeigen, unsere gesamte Welt ist bedroht, eben auch die westliche. Und es gibt eben diese Sicherheitstücken, dieses Sicherheitsdenken. Und das findet eben überall auf der Welt statt.
Suleimans Humor wurde schon mit dem von Buster Keaton oder auch Jacques Tati verglichen. Überzeugt er Sie in diesem Film?
Teilweise ja. Wie gesagt, das ist ein Film, der aus vielen kleinen Kurzfilmen besteht. Einige dieser Kurzfilme sind amüsant anzuschauen. Es hat aber auch ein bisschen was Selbstreferenzielles. Er trifft sich mit Gael Garcia Bernal in New York und dann Mein Freund Gael Garcia Bernal. Also da verschiebt sich so ein bisschen eben auch das Fiktive mit dem Realen. Und wenn man schon andere Filme des Regisseurs gesehen hat, entdeckt man wenig Neues. Wenn man zum ersten Mal sein Werk sieht, dann wird man durchaus diskutieren können, bis zu einem gewissen Punkt. Mich hat es manchmal ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so selbstreferenziell bleibt. Und es hat auch so, wie ich finde, so ein bisschen was Bequemes. Er weiß ganz genau, wie er westliche Zuschauer beeindrucken kann. Und insofern hinterlässt das manchmal so ein zwiespältiges Gefühl. Er versucht eigentlich unpolitisch zu sein, ist aber letztendlich dann eben doch sehr politisch, aber eben nicht sehr direkt und versteckt sich auch so ein bisschen hinter diesem clownhaften Bastakitenhaften.
Elias Suleiman hat den Film vom Gießen des Zitronenbaums gedreht. Jörg Taschmann hat inhaltliche und ästhetische Einwände formuliert und uns geschildert, warum Sam Mendes' Film 1917 kein Überwältigungskino und deshalb so gut ist. Danke für den Besuch im Studio.
Sehr gern.
Die Friedrichswerdersche Kirche in Berlin-Mitte ist der einzig erhaltene Kirchenbau Schinkels in der Innenstadt, ein Hauptwerk der deutschen Neugotik, also etwas Wertvolles. Vollkatastrophe, rief Berlins Kultursenator, als man vor ein paar Jahren befürchten musste, dass die Kirche verloren gehen könnte. Warum? Es war erlaubt worden, dass man direkt neben die Kirche einen sechsgeschossigen Neubau mit Luxuswohnungen hochzieht. Nun wird sie wieder eröffnet. Ob die Stadt mit dem kulturellen Erbe künftig sorgsamer umgeht und ob andernorts ähnlich nachverdichtet und historische Bauwerke verschattet werden, darüber spreche ich mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Guten Abend.
Guten Abend.
8 Jahre war die Friedrichswerdersche Kirche geschlossen. Sind die Schäden denn jetzt wirklich komplett behoben?
Also nach dem, was uns die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Berliner Bauverwaltung mitteilt, sind sie behoben. Die Schäden sind ja vor allem dadurch entstanden, dass die Nachbarn, die neuen, die eben diesen sechsgeschossigen, übrigens außergewöhnlich scheußlichen Wohnungsbau dort hochgezogen haben, dass sie nicht nur 6 Geschosse hochgebaut, sondern vor allem 2 Geschosse tief gebaut haben. Es gibt nämlich auch eine große Tiefgarage, die sozusagen bis an die Fundamentgrenzen der Friedrichswerderschen Kirche genehmigt worden war. Dadurch hatten sich eben die Fundamente bewegt, war der Fußboden in Bewegung gekommen, war die ganze Baukonstruktion in Bewegung gekommen, bis hoch in die Gewölbe. Das hat sich Gott sei Dank alles stabilisieren lassen mit einem sehr, sehr großen Aufwand. Das muss man auch sagen. Dieser Bau ist jetzt wieder gesichert und damit, auch das muss man einfach betonen, das einzige erhaltene Werk von Karl Friedrich Schinkel, das weitgehend im Erstzustand in der Berliner Innenstadt überhaupt überlebt hat.
Wie kann das denn überhaupt angehen, dass eine Firma so dermaßen dicht an einem denkmalgeschützten Bau ein Haus hochziehen durfte?
Man muss das ganz trocken sagen, weil Berlin das so wollte. Das ist ein großes Projekt der 1990er Jahre und diese ganzen Planungen gehen bis auf den sogenannten Masterplan Innenstadt aus den 1990er Jahren zurück, dass man den sogenannten Schwarzplan, also nur die bebaute Fläche der Vorkriegszeit halbwegs wiederherstellen will, in angenäherter Form zumindest. Das war ein sozialpolitisches Programm von der Idee her, dass man nämlich versucht, durch die dichte Bebauung der Innenstadt auch das angeblich verlorene Bürgertum wieder zurückzulocken in die Innenstadt. Das war der eine Teil. Man wollte einfach die Dichte wiederherstellen. Das andere war, dass die Stadt die Grundstücke möglichst, oder besser gesagt der Staat insgesamt, die Grundstücke möglichst effizient und möglichst teuer verwerten wollte. Es gab damals schon massive Proteste dagegen und man hatte immer wieder gefordert, Leute, lasst uns doch die Sachen nach Programm verwerten und nicht danach, wer kann das am teuersten bezahlen. Es wurde trotzdem nach Preis verkauft und damit ist dann direkt im Zusammenhang, dass eben auch eine möglichst hohe Dichte dort entstehen soll. Das heißt, die Gebäude, die heute dort stehen, sind nicht etwa in den Ausmaßen eine Nachbau oder Rekonstruktion des Vorkriegszustandes oder gar der Zeit des 19. Jahrhunderts, als die Friedrichswerdersche Kirche entstanden ist, sondern sie sind weit, weit höher und weit, weit dichter, als es jede Bebauung war, die dort jemals stand.
Nun haben wir es mit der Friedrichswerderschen Kirche mit einem besonders krassen Fall zu tun. Geht Berlin denn auch an anderen Stellen im Stadtbild besonders nachlässig um mit dem kulturellen Erbe?
Auf jeden Fall. Berlin hatte eine sehr, sehr lange Tradition, die geht bis weit ins 19. Jahrhundert zurück. Also man nehme sich einfach mal das Werk von Karl Friedrich Schinkel. Schinkel war immer der Abgott der Berliner Architekten, seitdem er gestorben ist, 1841. Und trotzdem sind schon um 1900 praktisch alle seine Werke, die nicht direkt dem Hof unterstanden oder die wie die Kirche, wie die Friedrichswerdersche Kirche, der Kirche unterstanden, zerstört gewesen oder ganz, ganz stark umgebaut gewesen. Also selbst ein so herausragender Architekt wurde sehr, sehr rüde behandelt. Das ist eine Angelegenheit, die zieht sich wirklich durch die Zeit durch. Also wenn man sich anguckt, der Abriss des Berliner Schlosses 1950, das wird heute völlig idealisiert. Aber damals gab es einige ganz wenige Akademiker in der Humboldt-Universität, die sich dagegen gewehrt haben. Ansonsten gab es eigentlich keine Opposition. Nicht mal in West-Berlin, wo man ja wirklich was hätte sagen können. Der Abriss der Bauakademie 1960, das lief einfach durch. Weg war sie dann, ja. Die großen Mietskasernenabrisse, die Abrisse von bürgerlichen Wohnhäusern. Das Bauprogramm, was man vor einigen Jahren im Garten des Magnushauses machen wollte, der einzige erhaltene Barockgarten Berlins, und da wollte Siemens ein Haus hinstellen, und dann sagte der Senat sofort, ja, das geht, das könnt ihr doch durchaus machen, das ist kein Problem. Und jetzt gerade haben wir die Debatte um das Kulturforum. Dort soll direkt neben die Nationalgalerie von Mies van der Rohe und neben die Philharmonie von Hans Scharoun eine große Scheune gestellt werden. Es ist wirklich eine Scheune aus Ziegeln. Das ist nur in Berlin denkbar. Das wäre in keiner anderen Stadt Deutschlands denkbar.
Wie erklären Sie sich diese Indolenz? Also warum ist Berlin so auffällig brutal?
Es hat bestimmt viel damit zu tun, dass die Stadt sehr, sehr stark von Einwanderern geprägt ist. Selbst heute, wo historisch gesehen relativ viele Berliner tatsächlich auch in Berlin geboren sind, sind zum Beispiel alle Innenstadtbezirke inzwischen vor allem von Einwanderern geprägt. Die Stadt hat wenig historisches Bewusstsein und ist da übrigens auch ausgesprochen stolz drauf. Also es gibt immer wieder diese Idealisierung, dass ja Berlin wird immer und ist nie. Das ist ein Spruch von 1910, der wird bis heute zur Legitimierung auch der schlimmsten Schandtaten, übrigens auch der Häuser an der Friedrichswerderschen Kirche, herangezogen. Man kann damit natürlich Investoren gut bedienen und auch so ein bisschen den Mythos aufrechterhalten, wir sind was ganz anderes, wir sind besonders moderne, offen und so weiter und gibt damit natürlich die eigene Vergangenheit sehr stark auf.
Nachverdichten, das kann man natürlich grundsätzlich in Städten nicht verhindern, nicht ausschließen. Lücken kann man sich bei der allgemeinen Wohnungsnot allemal nicht leisten. Wie, Nikolaus Bernau, gehen denn andere Städte damit um? Wird da auch jede freie Fläche als Baugrund genutzt und hergegeben?
Nicht jede freie Fläche. Also das kann man zum Beispiel in München sehr gut sehen, auch in Köln oder sogar in Städten wie Leipzig, die wirklich sehr, sehr stark verdichtet haben, dass dort sehr viel genauer geguckt wird. Wie hoch wird bebaut? Welche Grenzen werden eingehalten? Wie wird vor allem das Programm behandelt, das dort gebaut wird? Das hat sich in Berlin allerdings, muss man zugeben, seit dem Skandal um die Friedrichswerdersche Kirche auch deutlich geändert. Ja, also es ist heute nicht mehr einfach so möglich, solche Bebauungsquoten genehmigt zu kriegen. Da passieren dann immer wieder Ausfälle, wie zum Beispiel das Magnushaus. Aber im Großen und Ganzen, da gibt es schon ein Perspektivwechsel. Das ist natürlich durchaus auch ein Widerstreit. Ja? Wir haben einerseits die Forderung, die aus der Ökologie, aus der Stadtökonomie heraus, Leute, benutzt doch die Stadt, die da ist, lasst sie lieber dicht zusammen sein, sodass sich auch die sozialen und die technischen Infrastrukturen lohnen. Und andererseits ist es auch angenehm, wenn eine Stadt mal ein bisschen lockerer gebaut ist und nicht so wahnsinnig dicht. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist wirklich was anderes als die Friedrichswerdersche Kirche. Das, was dort entstanden ist, ist eine ungeheure Schandtat. Die ist aktuell eigentlich nur mit dem vergleichbar, was direkt nebenan in der St. Hedwigskathedrale passiert. Und dort gab es massive Widerstände der Stadt gegen den Radikalumbau, den die katholische Kirche dort durchgesetzt hat. Bei der Friedrichswerderschen Kirche muss man eigentlich sagen, die Leute, die das gebaut haben, die Leute, die das verkauft haben, die Leute, die dort heute wohnen, müssen sich schämen.
Die Wiedereröffnung der durch einen Tiefgaragenbau arg beschädigten Friedrichswerderschen Kirche in Berlin-Mitte war Anlass für unser Gespräch über die Nachverdichtung in Städten und den Umgang mit historischem Bauerbe. Nikolaus Bernau ist dafür ins Studio gekommen. Besten Dank.
War eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Marianne Allweis.
Drei Jahrzehnte nach der Besetzung der Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Beteiligten für ihren Mut gedankt. Sie hätten Demokratiegeschichte geschrieben, sagte Steinmeier bei einem Besuch des Stasi-Unterlagenarchivs. Dem Mut der Bürger und den friedlichen Revolutionären sei es zu verdanken, dass die Dokumente der Staatssicherheit erhalten blieben und Teil des gemeinsamen Erbes wurden. Der Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Jens Jessen, bewertete dieses historische Ereignis im Deutschlandfunk Kultur.
Der Kern des Ganzen war letztlich die Stasi. Das war auch der gefürchtete Kern. Und dass es gelang, da hineinzustoßen in die Eingeweide des Bösen und dort eben aufzuräumen, buchstäblich eine eigene neue Ordnung zu machen, das war eine ganz, ganz große Sache.
Zeitredakteur Jens Jessen. In Berlin hat das 22. Ultraschall-Festival für neue Musik begonnen. Bis zum 19. Januar gibt es 20 Uhr- und Erstaufführungen. Zum Auftakt spielte die Violinistin Caroline Wiedmann zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester das zweite Violinkonzert, das ihr Bruder, der Komponist Jörg Wiedmann, für sie geschrieben hat. Das Politische in der neuen Musik sei in diesen Zeiten ganz unausweichlich, sagte unser Musikredakteur Rainer Pöllmann.
Das Politische ist in der neuen Musik in diesen Zeiten natürlich ganz unausweichlich. In diesem Festivaljahrgang besonders dominant im Musiktheater Also sprach Golem, einer Auseinandersetzung mit der Übermacht der künstlichen Intelligenz, die die Menschheit eigentlich für fehlkonstruiert und letztlich überflüssig hält. Ein Text aus dem Jahr 1973, der ins Heute gezogen wird und seine erstaunliche Modernität zeigt. Aber auch viele Orchesterwerke, viele Ensemblewerke sind eher implizit politisch, setzen sich mit Fake News oder den Folgen der Balkankriege und der Diversität auseinander.
Das Ultraschall-Festival für neue Musik wird von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit dem Radioprogramm RBB Kultur veranstaltet. Eine Bilanz der 22. Ausgabe hören Sie bei uns in Fazit am Sonntag nach 23 Uhr. Mehrere Frauen werfen Placido Domingo sexuelle Übergriffe vor. In Los Angeles trat der Star-Tenor als Opernchef zurück. An der Berliner Staatsoper soll der 78-Jährige trotzdem wie geplant auftreten. Morgen und am Dienstag in Giuseppe Verdis Traviata. Der Verein Pro Quote Bühne, dem Frauen am Theater angehören, hatte ein Auftrittsverbot für Domingo in Berlin verlangt. Dazu sagte Staatsopernintendant Matthias Schulz, sein Haus nehme jeden Vorwurf sexueller Belästigung sehr ernst. In diesem konkreten Fall sehe er keine ausreichende Grundlage für eine Vorverurteilung und dafür, den seit langem gültigen Vertrag zu brechen. Die österreichische Autorin Marlene Strerowitz erhält den Preis der Literaturhäuser 2020. Strerowitz stelle mit ihrem Werk eine außerordentlich politisch profilierte Stimme in der deutschsprachigen Literatur dar, begründete das Netzwerk der Literaturhäuser seine Entscheidung. Strerowitz veröffentlichte eine Vielzahl an Texten, darunter die Romane Flammenwand und Die Schmerzmacherin. Der Preis wird am 13. März auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Er ist mit 20.000 Euro dotiert.
Fazit.
Um seine Schüler für die Wirkungsmacht des Faschismus zu sensibilisieren, führte Ron Jones 1967 an einer kalifornischen Highschool ein mehrtägiges Experiment durch. Er war selbst Teil des Versuches, ein Geschichtslehrer, der seine Schüler erfolgreich disziplinierte und sie für die Bewegung Dritte Welle begeisterte. Wie leicht Jugendliche dazu gedrängt werden konnten, sich einer autoritären Führung zu beugen, wurde Jones selber sehr schnell unheimlich. Die Geschichte seines als The Wave, die Welle, bekannt gewordenen Experiments ist seit den frühen 80er Jahren immer wieder aufgegriffen worden, im Film, auf der Bühne, in der Literatur. Die Welle wurde auch Schullektüre. Der Theaterregisseur Jochen Strauch hat sich vorgenommen, den Stoff zu aktualisieren. Heute Abend ist die Welle 2020 uraufgeführt worden. Malte Hennig kommt aus der Premiere am Berliner Kinder- und Jugendtheater Grips. Wie wird denn dieses über 50 Jahre alte Experiment nun in die Gegenwart geholt?
Letztlich ganz einfach. Über Alltäglichkeiten. Die Teenager sind Teenager, die wir kennen, die ich noch kenne, wie ich vor knapp 15 Jahren selbst einer war. Die unterhalten sich über Instagram, über Fußball. Und genau diese Alltäglichkeit lässt mich auch keine Sekunde zweifeln, dass dieses Stück gerade nicht aktuell ist.
Gibt es denn Vorfälle, konkrete Vorfälle, die wir aus der Gegenwart kennen, die er aufgreift, Jochen Strauch?
Also Es sind zum Beispiel einfach so Alltagsreferenzen, die einem teilweise im Text begegnen, dass die Lehrerin sagt, ich dachte, wir machen sowas wie Fridays for Future. Oder sagt, na, jetzt laufen wir hier bald alle wie The Walking Dead. Und es geht natürlich generell auch darum, dass dann, als die ganze Thematik so ein bisschen kippt und ein paar Schülerinnen sich dazu entscheiden, es aufzudecken, natürlich die Handys rausgeholt werden und gesagt wird, hier, schaut's euch an, wir veröffentlichen das jetzt im Netz. Das ist sicher wieder die Alltäglichkeit, die uns wieder begegnet.
Ob es auch heute möglich ist, dass junge Menschen durch Strenge und durch Manipulation, also zügig mental gleichzuschalten sind, das ist ja sicherlich die Ausgangsfrage gewesen für das Stück. Lautet die Antwort nach diesem Abend, den Sie gesehen haben, ja, das geht ganz schnell?
Durchaus. Also das Stück sagt ja, die Figuren geraten, wenn auch ab und an ein bisschen unterschiedlich von der Motivation, alle mehr oder weniger im inszenierten Gleichschritt in die Welle hinein und machen mit. Und obwohl sie am Anfang als relativ reflektiert dargestellt werden und man sich vielleicht fragt, zweifeln sie heute mehr als früher, geht es ganz schnell.
Sie haben, Malte Hennig, den Autor und Regisseur gleich nach der Premiere kurz gesprochen. Was hat er Ihnen denn über seine Motivation gesagt, seinen Impuls, dieses Stück nochmal anzugehen?
Er hat letztendlich auf die aktuelle politische Lebenssituation referiert. Er sagt, es ist immer noch erschreckend aktuell. Und er hat vor allem auch gesagt, dass in der Arbeit mit Schulklassen, wie es am Griffstheater wohl normal ist, dass man in Schulklassen geht und den Text bespricht, alle SchülerInnen sofort auch aufgesprungen sind auf das Thema und gesagt haben, ja, das interessiert uns, darüber reden wir auch im Alltag. Und auch das, hat er gesagt, das sind die drängenden Fragen, die uns beschäftigen und die er letztendlich immer wieder stellen möchte, damit sich auch Jugendliche weiter damit auseinandersetzen.
Der Regisseur hat ja vorab über das Griffstheater laut werden lassen, es sei eine Idee, ein Planspiel zwischen Bühne und Zuschauenden zu entwickeln. Hat das geklappt? Haben die Schauspieler Einwürfe des Publikums aufgegriffen?
Ein ganz klares Jein auf diese Frage. Am Anfang ist es ganz schön, wir sitzen als Zuschauer ringsrum und am Anfang sind wir sind immer Teil des Klassenzimmers. Die Figuren sitzen mit uns im Klassenzimmer und direkt am Anfang macht die Lehrerin eine Atemübung, die auch sofort von ganz vielen im Publikum aufgegriffen wurde. Danach verflacht leider so ein bisschen die Interaktion zwischen Figuren auf der Bühne und dem Publikum. Das kann auch daran liegen, dass ich glaube, der Fokus immer tiefer ging, also dass auch die ZuschauerInnen immer mehr fokussiert waren. Es fehlt dann aber auch vom Stück her manchmal die Motivation, dass wirklich interagiert wird. Das fand ich etwas schade.
Und wie glaubwürdig fanden Sie das Spiel der Figuren?
Auch da ist es am Anfang so, dadurch, dass die so ein bisschen als reflektiert inszeniert werden, habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan, denen zu folgen. Also nur der Außenseiter, die Figur des Roberts, da ist man relativ schnell dabei. Da merkt man, ja, der will Teil von etwas sein. Bei den anderen habe ich so ein bisschen gebraucht und habe es ihnen am Anfang nicht geglaubt. Aber dann, ich kann den Moment selber nicht mehr sagen, wann es war, war ich auch drin und habe mich das gar nicht mehr gefragt. Es ist wohl wirklich dieser Automatismus, den wahrscheinlich das Stück auch zeigen soll, den die Figuren mir da vorleben. Und ich habe mich am Ende nicht mehr gefragt. Ich war einfach so, ja, ihr seid dabei. Und ich will gar nicht wissen, warum, aber ihr seid dabei. Und ich glaube, darum geht's.
Und gibt es eine Szene, die besonders stark war, die Ihnen nahegegangen ist, gefallen hat?
Ja, also es ist im Laufe des Stücks entwickeln drei Figuren eine sehr deutliche Überforderung. Also es geht dann vor allem auch gegen Ende des Stücks natürlich kommen Zweifel auch in TeilnehmerInnen von der Welle selbst, also Figuren, die Teil der Welle sind. Und ich fand es super spannend, wie diese Überforderung dargestellt wird, weil man wirklich nachvollziehen kann, sie sind Teil von etwas. Sie merken, irgendwas ist nicht richtig, sie sind überfordert, aber sie wissen auch nicht mehr, wie sie da rauskommen.
In Berlin hatte Jochen Strauchs Stück Die Welle 2020 Premiere. Malte Hennig war für Fazit im Griffstheater. Die Dumont-Mediengruppe will sich grundlegend neu ausrichten und trennt sich nach der Berliner Zeitung nun auch von der Mitteldeutschen Zeitung. Gekauft wird das Regionalblatt aus Halle von der Bauer Media Group, zu deren Portfolio auch die Magdeburger Volksstimme gehört. Das NDR-Medienmagazin ZAP und der Spiegel haben jüngst Recherchen zur politisch belasteten Geschichte des Bauer Verlags öffentlich gemacht. Das setzt die Bauer Media Group unter Druck. Näheres dazu von Sebastian Friedrich, der eine mediale Selbstdarstellung des Unternehmens voranschickt.
The Bauer Media Group is one of the world's leading media companies with over 11,000 employees, operating in 16 countries.
Die Bauer Media Group präsentiert sich im Internet als modernes Unternehmen mit 11.000 Angestellten in 16 Ländern. Der Hamburger Verlag verweist auf seine stolze Geschichte. Doch in der Unternehmenshistorie klafft eine auffällige Lücke, und zwar ausgerechnet zwischen den Jahren 1926 und 1945. Die Bauer Media Group hat sich bisher nicht systematisch mit der eigenen Rolle zur Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Dabei legen gemeinsame Recherchen von Zapp und dem Spiegel nahe, dass sich der Verlag mit dem Naziregime arrangiert und davon profitiert hat. Medienhistoriker Karl-Christian Führer.
Das kann man ganz eindeutig sagen. Der Bauer Verlag hat im Nationalsozialismus, in gewisser Weise auch mit dem Nationalsozialismus, sowas wie einen geschäftlichen Aufstieg erlebt. Er wird von einem kleinen Verlag zu einem doch durchaus bedeutenden Unternehmen.
Da ist etwa die Funkwacht, eine Zeitschrift mit Radioprogramm. Die 30er Jahre waren für die Funkwacht und damit auch für den Bauer Verlag eine goldene Zeit. 1930 hatte die Zeitschrift noch eine Auflage von 40.000. 1937 dann verkaufte der Bauer Verlag mehr als 10-mal so viele Exemplare. Politik spielte in der Funkwacht eine untergeordnete Rolle. Umso erstaunlicher, dass die Funkwacht bereits im Herbst 1933 einen expliziten NS-Propagandaroman veröffentlicht hat, findet Karl-Christian Führer.
Sie publiziert plötzlich einen ganz eindeutigen politischen Roman, der die Diktatur legitimiert, rechtfertigt und die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten befürwortet.
Und nicht nur das publizistische Wirken des Bauer Verlags ist auffällig. Alfred Bauer, seit 1935 gemeinsam mit seinem Vater Heinrich Bauer Mitinhaber des Verlags, wurde 1939 Mitglied der NSDAP. Alfred Bauer war es auch, der kurz vor dem Krieg auf dem Hamburger Immobilienmarkt aktiv war. 1938 erwarb er auch Immobilien von zwei jüdischen Eigentümern. Jessica Erdelmann von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg.
Er hat insofern profitiert, dass er von den Bedingungen profitierte, die ihm der Nationalsozialismus geboten hat.
Die Immobilienpreise waren für Alfred Bauer günstig, denn viele Juden waren gezwungen, ihr Eigentum zu verkaufen. Sicher kein Einzelfall, auch nicht in der Medienbranche. Aber egal ob Burda, Dumont oder Bertelsmann, viele große Verlagshäuser haben sich mit ihrer Rolle im Nationalsozialismus bereits auseinandergesetzt, freiwillig oder nach öffentlichem Druck. Schriftlich teilt die Bauer Media Group mit, der Verlag hätte die Recherchen von Zapp und Spiegel gerne unterstützt, verfüge aber über keinerlei Dokumentation über seine Geschichte und besäße auch keine Firmenunterlagen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die Bauer Media Group wolle aber noch im Laufe des Jahres einen Historiker beauftragen, um die Geschichte des Bauer Verlags während der NS-Zeit zu recherchieren. Offensichtlich hat der Nationalsozialismus in der Geschichte des Bauer Verlags doch eine weit gewichtigere Rolle gespielt, als auf der Internetseite des Verlags ersichtlich.
Weshalb der Historiker, wie gesagt, die Geschichte des Verlages in der NS-Zeit aufarbeiten soll. Worauf Gregor Sander in einem der Kulturblätter stieß, errät man so einfach nicht. Wir lassen Sie nicht warten, er kommt gleich zur Sache.
Im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit geht es um die Wurst und dabei quasi um die nationale Identität, wie Anna Gien feststellt. Die Wurst mag ein internationales Gericht sein, doch gerade die deutsche Esskultur zeigt sich in überdurchschnittlichem Maße von Würsten durchwimmelt. Das Wort Wurst stammt vermutlich aus dem Indogermanischen und bedeutet so viel wie Gemengsel. Doch in erderwärmten und somit künftig veganen Zeiten will man diesem deutschen Esskulturgut ans Leder oder eher an den Naturdarm. Und so taucht die Zeitautorin noch einmal in eine Blütezeit von vielen hundert Jahren Wurstgeschichte in die Wirtschaftswunderjahre. Eine Zeit war angebrochen, in der man sich zu trösten hatte. Die Dinge wurden runder und glänzender, die Frisuren stabiler und die Lebensmittel niedlicher und ulkiger. Auf possierlichen Stehpartys erzählte man sich Würstchen im Schlafrock im Anschlag, Witze. Irgendetwas müssen Würste und Witze wohl miteinander zu tun haben, zumindest befinden sich augenscheinlich beide im Untergang begriffen. Trotzdem versucht sich Anna Gien mutig weiter an Wurstwitzen in ihrem persönlichen Wurstnachruf. Sind wir ehrlich, so richtig haben wir die Sache mit den zwei Enden doch nie verstanden. Alles, also alles, auch wir und alles eben, hat ein Ende, nur die Wurst nicht, die hat zwei. Die Wurst handelt nicht nur vom Überleben, sie handelt von Unendlichkeit. Aber diese Unendlichkeit sei nun bald erreicht, wursttechnisch gesehen. Doch auch anderen Ländern geht es an die nationale Identität. Die Alpen können auch ohne Schnee, behauptet nämlich Daniele Moschonico in der Neuen Zürcher Zeitung. Es schneit einfach nicht, noch nicht mal in der Schweiz. Mystisch war nichts am Schnee, als er uns damals zum ersten Mal auf Ski als spaßige Unterlage feilgeboten wurde. Den Teufel haben wir Schweizer Kinder wohlmeinender Skieltern im Schnee gefroren, lebensjahrelang mutig und tapfer. Und so nimmt Moschonico die Erderwärmung von der angenehmen Seite. Man braucht nur auf die Vögel zu achten. Hat man im Winter schon einmal Amseln so laut singen hören wie in diesen Wochen? Sie scheinen richtig gehende Lust daran zu verspüren, den Frühling herbeizupfeifen, wie Menschen, die sich am Straßenrand mit einem Pfiff ein Taxi bestellen. Das Leben von seiner sonnigen Seite nehmen ist auch eine Spezialdisziplin von Udo Lindenberg und das schon seit den Wirtschaftswunderjahren. Oder wie Jenny Zülker den Eierlikörliebhaber in der Taz umschreibt, sein Charme entfaltet sich in Textthemen und Formulierungen, im kumpeligen Geduze einerseits und der einwandfreien politischen Haltung andererseits, im angstfreien Schwächezeigen und im unstrittigen Talent. Aus all dem hat Hermine Hundgeburt nun den Kinofilm Lindenberg – Mach dein Ding zusammengedreht und in der Tageszeitung Die Welt geben Lindenberg-Darsteller Jan Bülow und der Meister selbst ein Interview. Ich bin eine Straßenratte, sagt Udo da, und im Hotel, an der Bar, draußen auf der Straße treffe ich die Leute und spreche mit ihnen. Ich lebe ja nicht in einer abgelegenen Villa mit Security. Ich lebe auf der Straße und nehme nachts am Hauptbahnhof in der Sushi-Ecke meinen Imbiss ein, mache Schnacke die Schnack und schreibe meine Texte. Eben typisch Lindenberg. Aber wie spielt man jemanden, der eigentlich nicht greifbar ist, der ständig von einer Rolle in die nächste schlüpft? Um das Verstehen geht es nicht unbedingt beim Schauspielen, sondern um Empathie. Es geht um Menschen, in diesem Fall um Udo, sagt Darsteller Jan Bülow nüchtern. Und hat das dem Film gut getan? Für Jenny Zülker von der Taz bleibt das Original unerreicht. Lindenberg macht ein Ding, bleibt trotz hingebungsvollem Spiel und eben solchem Kostüm und Bühnenbild braver als sein Protagonist. Schade eigentlich, oder wie Udo sagen würde, schnacke die Schnack.
Dieses lässige Wort wird einem so leicht nicht mehr aus dem Kopf gehen. Gregor Sander hat es in der Presse vom 16. Januar gefunden.